Haben Sie schon mal was gesucht? Mal lang dorthin, wo es immer ist, zum Beispiel die Brille, plötzlich ist sie nicht mehr da. Man sucht im ganzen Haus. Also wir machen das öfters. Mein Mann ist da groß im Verlegen. Und ich denke mir jedes Mal, was für eine vergeudete Zeit, dieses Suchen. Verschwendete Zeit. Mich nervt es jedes Mal. Aber es gibt noch ein anderes Suchen, nämlich diese Suche nach Gott. In der Bibel begegnen uns viele Menschen, die nach Gott gesucht haben. Menschen wie Abraham, Jakob, Mose, David, Elia, Daniel. Auch im Neuen Testament finden wir Simeon und Hanna. Die haben sich ausgestreckt nach dem Messias, der geboren wird irgendwann. Auch die Jünger, die alles aufgegeben haben und zurückließen, um Jesus zu folgen. Maria, die zu den Füßen Jesus saß und jedes Wort aufgesaugt hat. Oder auch Maria Magdalena am Grab. Sie hat Jesus gesucht. Ja, diese Menschen hatten alle was gemeinsam. Sie suchten Gott. Und zwar wurden sie angetrieben von einer Sehnsucht. Das ist jetzt der Unterschied. Es ist nicht nur einfach ein Suchen gewesen bei diesen Menschen, sondern es ist eine Sehnsucht nach Gott. Ich will diesen Vers, du bist der Gott, den ich suche, heute nicht nur so mit biblischen Wahrheiten auslegen. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Beispiele aus meinem Leben erzähle. Es kann deshalb auch sein, dass Sie schon mal eins von mir gehört haben. Dann hören Sie es halt nochmal. Ich möchte Ihnen diesen Vers, du bist der Gott, den ich suche, anhand meiner Lebenserfahrung auslegen und Sie daher ein Stück teilhaben lassen an meinem Leben. Weil ich immer wieder merke, wenn ich eine Geschichte höre aus dem Leben, das bleibt besser haften als irgendwelche theologischen Wahrheiten. Das behalten sich oft die Leute. Also zu meinem 42. Geburtstag schenkte mir jemand meine Geburtstagslosung. Das heißt, die Losung von dem Tag, als ich geboren wurde, 1958. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass man das bestellen kann. Also das kann man, wenn man die Losungen anschreibt, kann man seine Geburtstagslosung bestellen. Und ich war ganz aufgeregt. Es stand, wirst du mich suchen, so wirst du mich finden. Wirst du mich aber verlassen, werde ich dich verwerfen ewiglich. Gott hat uns beides vorgelegt, ja, Segen und Fluch, Leben und Tod, Errettung und Verdammnis. Er hat uns den Freiraum gegeben, frei zu wählen. Aber es gibt keinen neutralen Raum dazwischen. Wir sind entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Dieser zweite Teil hat mich erst erschreckt. Doch dann las ich den Lehrtext darunter. Und da stand, Philippus sprach zu Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Jesus von Nazareth, Josefs Sohn. Deshalb möchte ich heute Morgen meinen Fokus auf den ersten Teil dieses Verses meiner Losung werfen. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wie gesagt, meistens suchen wir ja erst etwas, wenn wir etwas vermissen. Vermissen wir Gott manchmal in unserem Leben? Und wenn es um einen Menschen dabei geht, den wir vermissen, dann sprechen wir von Sehnsucht. Also zum Beispiel die letzte Woche war mein Mann eine Woche in München bei der Synode. Ich habe ihn sehr vermisst. Ich vermisse ihn immer, wenn er nicht da ist. Als ich diesen Vers las, war ich überwältigt. Die Suche nach Gott war schon wirklich als Kind so in meinem Herzen drin, ohne dass ich mir das überlegt hätte, ohne dass ich diesen Vers kannte. Da war eine Sehnsucht, die ich noch gar nicht richtig einordnen konnte. Deshalb passte diese Losung so gut zu meinem Leben. Mit 12 Jahren hatte ich schon mein Leben wirklich Jesus anvertraut. Und zwar bei dem großen Evangelisten Billy Graham. Er war damals in Nürnberg und meine Eltern haben mich da mitgenommen. Und zwischen 14 und 15 Jahren, jetzt, die Jugendliche haben wir gar keine da, Teenies, die brauchen das jetzt nicht erschrecken, da habe ich ganz viel Zeit verbracht in der Kirche, also nicht im Gottesdienst, sondern ich habe mich nachmittags in die Kirche geschlichen. Mein Bruder hat nämlich Orgel geübt dort und er hat sehr ausgiebig lang Orgel immer geübt. Der war 6 Jahre älter als ich und ich habe mich ihm nachgeschlichen in die Empore, irgendwo, ohne dass er es bemerkt hat, und habe mich 1 bis 2 Stunden einfach in die Kirche gesetzt und mit Gott gesprochen. Als ich erwachsen war, habe ich gedacht, ganz schön abgefahren als Teenie. Aber irgendwas hat mich dahin gezogen. Ich konnte es mir nicht erklären. Diese Sehnsucht nach Gott war bei mir einfach schon von Anfang an da. Und dieses Suchen wurde immer, immer mehr bei mir. Es wurde zu einem Finden, ohne dass dieser Prozess je aufgehört hätte. Es war eine Beziehung zwischen dem Vater, Jesus und mir gewachsen. Ich hatte wirklich den gefunden, von dem die alten Propheten schon geredet haben, Jesus von Nazareth. Und je mehr ich mich in dieser Gegenwart des Vaters und auch von Jesus aufhielt, desto stärker wurde meine Sehnsucht nach mehr von ihm. In der Bibel finden wir mehrere Verse über das Suchen.
Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Suchet mich, so werdet ihr leben. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht alle Zeit. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus all meiner Furcht. Wohl denen, die sich an sein Wort halten und ihn von ganzem Herzen suchen.
Du bist der Gott, den ich suche, ist auch ein Psalmwort Davids, der 63. Psalm. Er verbrachte ganz viel Zeit in der Gegenwart Gottes, schon allein die Zeit, wo er die Psalme geschrieben hatte und Gott damit lobte und ehrte. Wer mehr will von Gott, der muss auch Zeit mit ihm verbringen. Freunde verbringen Zeit miteinander und David war ein Freund Gottes. Mein Mann und ich hatten an verschiedenen Pfarrstellen einige Hauskreise gegründet. Erst zusammen und später, als er Dekan war, habe ich sie alleine gemacht. Und in jedem Hauskreis konnte ich eins feststellen. Es gab Menschen, die sind so gewachsen. Und es gab andere, die sind immer gleich geblieben. Da hat sich nichts verändert. Was war der Unterschied? Die, die so gewachsen sind, die haben nach Gott gesucht. Die haben nicht nur den Hauskreis so abgesessen, so ja, das war jetzt wieder schöner Hauskreis oder schöner Gottesdienst, schönen Gottesdienst haben sie gehalten, höre ich oft an der Kirchentür. Aber wenn sich im Leben nichts verändert daraufhin, war das umsonst vergeudete Zeit. Also ich habe gemerkt, wenn Leute sich selber dann daheim in ihrem Alltag mit Gott beschäftigt haben, in der Bibel gelesen haben, nach Gott gefragt haben, mit Gott gerungen haben, manchmal auch mit Gott gekämpft haben. Die sind gewachsen im Glauben. Dieses Suchen nach Gott, haben wir in einem Vers gerade gehört, bringt Leben. Das ist so. Eines Tages hörte ich eine Geschichte, die hat mich sehr fasziniert. Vielleicht kennen Sie manche. Und zwar, es war ein Mann, ist in den Himmel gekommen, also es ist nur eine erfundene Geschichte. Ein Mann ist in den Himmel gekommen und dann hat ihn ein Engel geführt und dann stand eine riesige Lagerhalle. Und er wollte wissen, was ist denn in der großen Lagerhalle drin? Und der Engel hat gesagt, nichts mehr, was dich zu interessieren braucht, wir gehen weiter. Nein, ich will da mal reinschauen. Es interessiert mich, was in der Lagerhalle ist. Dann hat der Engel gesagt, gut, dann schau rein. Dann kam dieser Mann in die Lagerhalle, alles voller Regale und die Regale waren gefüllt mit lauter Schachteln, mit schönem Schleifchen drum und ein Name stand dran. Er hat natürlich sofort gesucht, ist da auch eine Schachtel mit meinem Namen? Er wurde fündig. Er hat sie aufgemacht und da stand er vor diesem, was in der Schachtel war, voller Schrecken. Tränen liefen ihm über die Wangen, denn dort war, ist nur eine Geschichte, ne? Es war verpackt, seine ganzen Segnungen, die Gott für ihn bereit hatte, von Anfang an seines Lebens, die waren dort in dieser Schachtel nicht abgerufen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und weil ihr vielleicht manchmal auch Gott auf die Seite gestellt hat. Er hat nicht nach Gott gesucht. Er war zwar im Himmel, weil wer den Namen Jesus anrufen wird, wird errettet werden. Aber um dieses Gott, ich will dich suchen, da geht es darum, wie lebe ich mein Leben? Also, wie schaut mein Leben dann aus? Ist da Segen oder Unsegen? Also es geht nicht um errettet sein. Ich fand diese Geschichte ganz schön traurig. Und gleichzeitig war ich begeistert und wollte von da an auch alles, was der Himmel für mich bereit hatte. Alles. Ich verbrachte gerne Zeit mit Gott und ich brauchte sie. Ich sage das jetzt alles nicht, um mich groß zu machen, will ich einmal bloß schnell dazu sagen, sondern um Gott die Ehre zu geben und um ihnen einfach zu zeigen, wie Gott eigentlich will, dass ich mit ihm lebe. Es war mir einfach ein Herzensanliegen, mit Gott zusammen zu sein. Wie geht das? Ich habe es schon gesagt, sein Wort lesen, Gott um Rat fragen in allem, auf Gott hören, Gott loben und danken, auch manchmal sich Zeit nehmen und Gott dafür zu danken, was Gott in meinem Leben alles Gutes getan hat. Denn manchmal kann man da gar nicht mehr aufhören. Und das habe ich vor allem dann gemacht, wenn es mir ganz schlecht ging. Und ich gedacht habe, Gott, wo bist du jetzt gerade? Dann habe ich das gemacht. Und meine Seele ist nach oben gehüpft. Loben zieht nach oben, kennen wir ja. Dann auch zu bitten, in der Fürbitte für Menschen eintreten. Aber eben auch die Stille mit Gott auszuhalten. Und dann auch eben dieses Ringen mit Gott. Vielleicht haben Sie es schon mal erlebt, da steht ein Wort, aber Ihr Leben hat nichts mit dem zu tun. Also Sie haben eine Verheißung, aber diese Verheißung hat sich in Ihrem Leben nicht erfüllt. Dann wird es manchmal zu einem Kampf mit Gott, wie Jakob am Jabbok. Der hat mit Gott gekämpft und sagt, hier steht's, du hast es verheißen. Warum erlebe ich das in meinem Leben nicht? Ich will's. Ich glaube, das liebt Gott auch. Nicht Rebellion, denn Rebellion ist die Ursünde. Der Teufel war der Rebell schlechthin und ich möchte niemals auf seiner Seite stehen. Deshalb, wenn es mir ganz schlecht geht und ich Gott gerade nicht verstehe, dann lese ich Psalme laut und sie trösten mich, weil da ist alles enthalten. Gott hat es, der David hat das Gleiche durchgemacht, denke ich mir immer. Also Gott will uns im Alltag begegnen. Nur ein Gottesdienstbesuch und Hauskreis wird mich nicht weiter, das ist gut, aber das wird mich nicht so weiterbringen, wenn dann mein Alltag ohne abläuft, ohne Gott. Mit Gott reden und auf seine Stimme hören, das ist ganz zentral, wenn man wachsen will, wenn man Veränderung will. Und wir, mein Mann und ich, wir fragten in allen Dingen Gott um Rat. Schon bei der Partnerwahl, als wir 16, 17 waren. Da wollten wir jemanden, der Jesus genauso liebte. Also ich wollte jemanden, der Jesus genauso liebte wie ich selbst. Und mein Mann wollte das genauso. Wir haben uns also gesucht und gefunden. Mein Mann hat mir gesagt, als er mir den Heiratsantrag gemacht hatte, und das hat er mit 17 gemacht, als wir uns befreundet haben, an dem Tag hat er mir gleich einen Heiratsantrag gemacht, weil er gesagt hat, ich weiß, dass du die Frau bist, die Gott mir schenken will. Da war er sich so sicher, ich bin schon fast in Ohnmacht gefallen, aber es war so. Und er hat mir gesagt, wenn du damit einverstanden bist, dass du in meinem Leben immer nur den zweiten Platz einnehmen wirst, dann will ich dich zur Frau. Weil den ersten Platz, der ist bei mir schon besetzt mit Jesus. Hat sich gut getroffen, bei mir war der erste auch schon besetzt. Auch bei Anschaffungen haben wir immer Gott gefragt, größere. Bei Pfarrstellenwechseln, Gott hat in unser Leben gesprochen. Wir wussten, dass Gott uns dahin führt. Manchmal wollten wir, also meistens wollten wir nicht dorthin. Wir sind, ja, es war so, aber es hat sich immer als das Beste herausgestellt, was Gott für uns hatte. Und das, ja, auf Gott hören, was willst du eigentlich? Was ist dein Plan? Weil Gott, wenn er uns führt, wenn wir ihn lassen, ist kein automatisches Führen, er will, dass wir ihn lassen, dass wir fragen, dann ist es das Beste für unser Leben, weil er uns einfach am besten kennt. Ja, ich frage immer wieder, Jesus, was hast du mir heute zu sagen? Was hast du mir heute zu sagen? Oder was hast, gib mir Antwort jetzt in dieser Situation und ich warte darauf, dass er mir antwortet. Und er antwortet. Ich möchte Ihnen anhand von zwei Geschichten erzählen, wie das Hören bei mir so funktioniert auf Gott und das Antworten von Gott. Als ich letztes Jahr mit meinem Mann zusammen eine Einladung erhielt zum Unternehmertreffen, da hat der Landesbischof eingeladen, an den Starnberger See nach Tutzing, habe ich früh gebetet, wir haben immer zusammen eine Andacht, mein Mann und ich, und dann habe ich gebetet, Herr, schenk mir doch heute Abend eine offene Tür für dich. Ich will nicht wieder nur Smalltalk reden. Ich hasse Smalltalk. Ich möchte irgendwo von dir reden können. Schenk mir eine offene Tür. Mein Mann hat es auch gebetet dann. Dann sind wir da hingefahren und nach dem Essen abends, gibt es immer wunderbares Essen, bin ich nochmal zum, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich gehe nochmal zum See ein paar Schritte runter. Und dann saß ganz allein ein älterer Mann an einem Tisch hinten, wo ich raus bin. Und er hat mich plötzlich, und ich habe gesagt, haben Sie das mitgekriegt, der Nachtisch gibt es im Schloss? Ich habe gedacht, der weiß das vielleicht nicht, weil er da so einsam sitzt. Dann hat er gesagt als Antwort, also das Äußere verstehe ich ja, aber mit dem Inneren komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich habe gedacht, von was redet dieser Mann? Ich habe nur Bahnhof verstanden, aber in mir hat sich was geregt. Offene Tür? Fragezeichen. Ich habe gesagt, wollen Sie mit mir ein paar Schritte zum See gehen? Er hat eingewilligt. Dann habe ich gesagt, erklären Sie mir das jetzt nochmal, was Sie da drin gesagt haben. Hat er gesagt, ja, ich liebe die Konzerte im Gottesdienst und auch manche Psalme, die da gelesen werden. Und ich habe schon mal in einer Kantorei gesungen, das hat mir sehr gefallen. Aber mit Gott komme ich überhaupt nicht zurecht. Da habe ich gesagt, aha, warum? Ja, schauen Sie sich doch mal in der Welt um. Was macht dieser Gott hier? Ist doch alles Chaos. Dann habe ich gesagt, also ich wusste sofort, offene Tür. Ich habe gesagt, erstens, das, so wie es in der Welt ausschaut, ist nicht Gott verantwortlich. Es ist alles selbst gemacht. Wir haben es gemacht. Weil wir Gottes Wege, weil wir Gott weggelaufen sind. Wir haben das gemacht. Und zweitens, stellen Sie sich jetzt mal vor, Gott stellt Ihnen eine Gegenfrage. Und dann habe ich auf sein Namensschild geschaut, habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, Gott sagt, Eberhard, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Du bist mir nur weggelaufen. Obwohl ich dich so sehr liebe, Eberhard. Er war gestanden wie ein Stock. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Er hat mich mit solchen Augen angesehen und hat gesagt, ich spüre gerade eine Aura. Von Ihnen geht was aus. Habe ich gesagt, nee, von mir nicht, sondern der Heilige Geist vielleicht. Gott spricht zu Ihnen gerade. Es ist Wahrheit. Gott liebt Sie von ganzem Herzen und er sucht Sie. Es hat ihn so umgehauen. Dann habe ich ihn stehen lassen, bin zurück. Ich wollte, dass er darüber nachdenkt. Und dann, ich habe meinem Mann gesagt, die offene Tür hat stattgefunden, ich bin eingetreten. Dann haben wir uns hinterher noch getroffen und dann hat er uns schon von Weitem gewunken und hat gesagt, hier ist noch ein Platz bei mir. Er wollte also weiterreden. Und es war so ein gesegneter Abend, ich habe ihn dann meinem Mann überlassen, es war so ein gesegneter Abend. Die offene Tür, weil ich früh gebetet habe. Und Gott hat es gemacht. Eine andere Geschichte, war übrigens beim Frühstück dann, am nächsten Tag, hat er sich nach dem Frühstück verabschiedet und hat gesagt, Frau Stiegler, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich bin so überwältigt, Gott hat so zu mir gesprochen. Ich habe eigentlich nicht viel gesagt. Ich habe nur gesagt, Gott liebt dich und Gott sucht dich. Ja, eine andere Geschichte ist, unsere Enkeltochter hatte eine Kopf-OP und ich war äußerst schwierig mit 9 Jahren. Und ich habe mich am Tag der OP habe ich mich hingekniet auf dem Teppich, habe meine Bibel parat gelegt und so weiter und wollte jetzt da zu kämpfen anfangen für mein Enkelkind. Und plötzlich höre ich eine innere Stimme. Caroline, was machst du hier? Ich wusste, es ist Gott. Ich war so perplex. Hallo, was machst du hier? Ich wollte gerade sagen, dich bitten, dass du bei meiner Judith bist. Und er sagt, so ganz voller Liebe habe ich diese Stimme in mir gehört. Leg dich aufs Sofa. Ich war gehorsam. Weil er wusste, Gott wusste, dass ich wochenlang in dieser Familie war und die kleinen Kinder versorgen musste, weil zur gleichen Zeit war die Mutter im Krankenhaus mit Verdacht auf Tumor. Es war eine katastrophale Zeit. Und er wusste, dass ich viel Kräfte gelassen habe. Und Gott ist einfach so voller Liebe und er hat gesagt, leg dich aufs Sofa und entspann dich. Habe ich gemacht. Und dann kam wieder diese innere Stimme. Jetzt stell dir vor, du liegst neben deinem Enkelkind, neben der Judith. Nimm ihre Hand im Geist und flüstere ihr Worte von mir ein. Habe ich gemacht. Es war so eine unglaubliche Zeit in der Gegenwart und Stille Gottes. Ich habe meiner Judith eingeflüstert im Geist, du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist bei dir. Er ist ein starker Heiland. Er ist mächtig und er wird dich gesund machen. Er wird dich heilen. Gott ist mit dir in allem. Und so weiter. Du wirst leben und nicht sterben und die Werke Gottes verkündigen. Ich habe ihr immer wieder Leben eingesprochen und dass sie sich nicht zu fürchten braucht. Und als sie aufgewacht ist, sie konnte fast nichts mehr sehen, die war wie blind. 2 Wochen lang oder 3 Wochen lang. Von ihr hast du keinen Ton gehört, kein Jammern, kein Weinen, nichts. Ich glaube, es hatte mit dieser Stunde zu tun, wo ich ihr nur Wort Gottes im Geist, weil wir sind Geist, eingeflüstert habe. Also auf Gott hören. Wir haben manchmal so einen Plan und Gott sagt, stopp. Ich habe es mir anders gedacht. Dann sollten wir drauf hören. Aber wenn die Antenne bei uns gar nicht ausgerichtet ist nach Gott, kann er auch nicht sprechen. Deshalb, ich muss immer wieder fragen, Herr, was willst jetzt du in dem Ganzen? Ich gebe dir diese Situation. In den Nächten zum Beispiel, wenn Sorgen andocken und die Nacht ist dazu wie geschaffen, ne? Ist eine Nacht, dunkel, Sorgen. In der Bibel steht aber, sorgt euch um nichts. Nichts ist nichts, gar nichts, gibt es keine Ausnahmen. Und wenn ich das mal für mich erkämpfe, das muss man sich erkämpfen, weil der Teufel ist immer parat und will uns Sorgen einreden, Weil Sorge, wenn ich mir Sorgen mache, sage ich ja eigentlich damit, Gott, ich traue es dir eigentlich nicht zu. Und damit ist es schon wieder Sünde, weil ich es Gott nicht zutraue. Aber wenn ich Gott alles zutraue, dann wird er handeln. Manchmal gleich, manchmal lässt er auf sich warten. Aber er wird kommen. Es wird, die Verheißung wird dir erfüllt werden. Ich habe einmal so gezweifelt an einer Verheißung, die mir Gott gegeben hat. Und dann hat mir Gott, habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, ich soll heute mal den Habakuk lesen. Dann lese ich den Habakuk, schlag auf und meine Augen fallen auf das Wort. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen, wenn sie sich auch hinzieht. So harre ihre, so wird sie gewiss kommen und nicht ausbleiben. Gott hat mir immer geantwortet, wenn ich nach ihm gerufen habe. Mal so, aber das heißt nicht, dass er alle Gebete immer sofort erhört. Manchmal braucht es einen Kampf. Ich habe ein Gebetsanliegen, da bete ich seit 35 Jahren, treu. Hat sich noch nicht erfüllt, aber es wird sich erfüllen. Ich weiß es, weil Gott ist treu. Der versprochen hat, ist treu. Ja, es gibt solche Geschichten im Leben, wo man die Wunder Gottes sieht und wo man einfach, ich könnte stundenlang über diese Wunder Gottes in unserem Leben erzählen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und zwischen Bitte und Empfangen ist oft eben dieser Kampf, dieses Ausharren. Aber dieses Ausharren, das macht uns stark. In der Wüste, wenn wir sind, kommen wir gestärkt heraus. Bitten Sie Gott um alles. Um alles, was sie brauchen, und haben sie Glauben und Vertrauen dafür, denn das ist nötig. Aber Gott möchte nicht nur unsere Hilfe sein, er will eben unser Freund sein. Er will nicht nur unser Geber sein, das ist er, aber er möchte viel mehr unser Freund sein. Wenn sie ein wildfremder Mensch bitten würde, kann ich mir mal dein Auto ausleihen? Dann würden sie sagen, hallo? Nein, ich kenne sie nicht. Aber wenn ihr bester Freund zu ihnen käme und sagen, kann ich mir mal dein Auto ausleihen? Meins ist in der Werkstatt und ich muss jetzt da hinfahren. Dann würden sie antworten, na klar, hol's dir ab. Das ist der Unterschied, wenn ich als Fremder zu Gott komme. Er wird einem Freund, deswegen hat Jesus ja das Gleichnis vom bittenden Freund erzählt. Er möchte uns als Freunde haben, nicht nur als wir sollen nicht nur Bittsteller sein. Er möchte eine Liebesbeziehung zu ihm. Um das geht es ihm eigentlich. Er liebt uns. Er möchte eine Liebesbeziehung leben. Ich glaube, unsere Sehnsucht nach Gott hat nämlich ihre tiefe Wurzeln in der Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Der Vater sehnt sich nach seinem verlorenen Sohn, geht jeden Tag raus und schaut, ob er kommt. Jeden Tag hält er Ausschau. Wo ist jetzt mein fünftes Blatt hingekommen? Hier. Wir haben Palmsonntag heute. Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Und da heißt es vorher, Jesus weinte über Jerusalem, weil sie nicht erkannt haben, dass er der Messias ist, der sie über alles liebt. Und er weinte über Jerusalem. Und als er das Passamahl mit seinen Jüngern aß, sagte er, wir haben das neulich in unserem Gebetskreis, ist uns das ganz wichtig geworden. Als er das Passamahl mit seinen Jüngern feierte, heißt es dort, Jesus hat sich danach gesehnt. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Das Passamahl, das war das Anfang seines Todes. Und er hat sich danach gesehnt, weil er uns liebt. Er wusste, dass es sein Leben kosten würde. Und doch hat er sich danach gesehnt. Jesus sehnt sich nach uns. Und dass Jesus sein Leben für uns gibt, damit der Schuldschein, der gegen uns steht, völlig ausgelöscht ist. Wir sind rein, wenn wir unsere Sünden bekennen. weißes Kleid, geheiligt, gerechtfertigt vor Gott. Da gibt es nichts dazwischen. Das hat Jesus für uns bewirkt durch seine Liebe, weil er sich sehnt nach uns. Er gab alles, sein Äußerstes für uns. Welche Antwort haben Sie, hast du für dieser unermesslichen Liebe Gottes gegenüber, auf diese Liebe Gottes, welche Antwort hast du? Meine Antwort steht als Vers unter meiner Geburtstagslosung. Juble, mein Herz, ich habe den Heiland gefunden. Nun hat sich meine Seele ihm ewig verbunden. Drum bringe ich ihm Dank mit lautem Freudengesang. Er lässt mich völlig gesunden. Amen.